Ukraine umgesetzt ist. Die Vereinten Nationen sprechen von elenden Lebensbedingungen in griechischen Flüchtlingslagern und fordern rasche Verbesserungen. Nach der Räumung des improvisierten Lagers in Idomeni an der mazedonisch-griechischen Grenze seien viele Menschen in Unterkünfte gebracht worden, die selbst minimalen Standards nicht gerecht würden, kritisiert das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR. Rafael Nadal hat überraschend seine weitere Turnierteilnahme an den French Open abgesagt. Der neunfache Roland Garros-Champion muss sich wegen einer Verletzung am linken Handgelenk aus dem Turnier zurückziehen. Das sei eine der schlimmsten Pressekonferenzen seiner Karriere, sagte Nadal. Zum Wetter am Wochenende erwarten uns Sonne und Gewitter. Bei teils föhnigem Südwind erreichen die Temperaturen 23 bis 31 Grad. Am Sonntag wird es im Südwesten zunehmend regnerisch und kühler.
Das war das Ö1 Abendjournal. Im Namen von Redaktion und Technik bedankt sich Christoph Riedl-Daser für Ihr Interesse. Ich gebe weiter an das Europajournal und Agathe Zupan.
Europajournal.
EM im Ausnahmezustand. Wie sicher wird das Fußballspektakel? Die neue alte Flüchtlingsroute von Nordafrika nach Spanien und eine Europa-Rundreise mitten in Wien. Guten Abend. Heute in zwei Wochen wird im Stade de France von Saint-Denis vor den Toren von Paris das Eröffnungsspiel zur Fußball-Europameisterschaft angepfiffen. Einen ganzen Monat lang erwartet ein Frankreich im Ausnahmezustand Millionen von Fans. 2,5 Millionen in den Stadien, 7 Millionen auf den Fanmeilen der 10 Austragungsorte. Angesichts der nach wie vor als extrem hoch bezeichneten Terrorgefahr werden die 4 Wochen für die Sicherheitskräfte ein Albtraum. 45.000 Polizisten und Soldaten, seit den Terroranschlägen vom November des Vorjahres ohnehin schon überstrapaziert, dazu 12.000 private Sicherheitsleute sollen für einen normalen Ablauf der Fußball-Europameisterschaft sorgen. Selbst der Zugang zu den Fanmeilen wird strengst kontrolliert, heißt es. Ob die EM in Frankreich unter diesen Bedingungen ein echtes Fußballfest werden kann? Hans Woller sucht eine Antwort darauf.
La Plaine, Stade de France.
Die S-Bahn-Station am Frankreich-Stadion von Saint-Denis vor den Toren von Paris, über die in den nächsten 4 Wochen Hunderttausende anreisen werden, zu den 7 EM-Spielenfinale eingeschlossen, im hochgesicherten Stadion mit seinen 80.000 Plätzen, das vollständig von einem zusätzlichen 2 Meter hohen Drahtgitterzaun umgeben ist. Das ist ein Mist, diese Mauer, schimpft ein Arbeiter bei einer Kaffeepause. Sieht aus wie der Gazastreifen, klang dein Bankangestellter, der mit Blick auf das Stadion arbeitet. Schön ist das wirklich nicht. Hier an diesem Drahtgitterzaun, an dem es jetzt nur noch 4 anstatt wie 100 Meter weiter bei den herkömmlichen Sperren 24 Eingänge gibt, ist am vergangenen Wochenende beim französischen Pokalfinale, das eine Generalprobe für die Ordnungskräfte sein sollte, die Sicherheit rund um das Stadion teilweise zusammengebrochen. Es kam zu gefährlichen Staus, Gedränge und chaotischen Situationen. Die Zusammenarbeit von Polizei und privaten Sicherheitskräften ließ zu wünschen übrig. Das Resultat, viele kamen ins Stadion, ohne abgetastet worden zu sein, einige mit Rauchbomben, Flaschen und Knüppeln. Der zuständige Präfekt musste tags darauf einräumen.
Wir haben im Prinzip die Mittel, um die verschiedensten Szenarien ins Auge zu fassen. Wir müssen allerdings feststellen, wenn das Sicherheitssystem unter Spannung steht, wie bei diesem außergewöhnlichen Match, da hat es in einigen Punkten nachgegeben. Das wird korrigiert. Es gab Massenansammlungen am Ausgang der S-Bahn. Das ist nicht akzeptabel, stellt ein echtes Risiko dar. Zweitens wurden die Kontrollen an manchen Orten nicht systematisch gemacht. Und schließlich muss auch dafür gesorgt werden, dass gewisse Gegenstände keinesfalls mitgenommen werden.
2 Wochen vor Beginn der EM eine reichlich bedenkliche Situation. Trotzdem sind die Menschen, die in der Umgebung des Stade de France arbeiten, eher zuversichtlich. Kaum einer zeigt Bedenken oder hätte sich gewünscht, angesichts der Terrordrohungen die EM abzusagen.
Man darf keinesfalls nachgeben. Das hieße Schwäche zeigen. Wir müssen die EM austragen und diesen Leuten zeigen, dass wir widerstehen. Nachgeben, das würde heißen, wir erlauben denen zu tun, was sie wollen.
Natürlich muss die Europameisterschaft stattfinden. Wir sind stark genug und wir haben die Sicherheit. Wir fühlen uns nicht schwach. Es ist gut zu zeigen, dass wir ein Team sind und solidarisch.
Hoffen wir, dass es gut geht, besonders was die Sicherheit betrifft. Wenn es mit der Sicherheit klappt, wird es ein Fußballfest. Und Terroristen müssen wir zeigen, dass wir ein freies Land sind und keine Angst haben.
Doch mit der Angst ist das so eine Sache. Immerhin hat der Chef des französischen Inlandsgeheimdienstes vor 2 Wochen vor einem Parlamentsausschuss wörtlich gesagt, wir laufen Gefahr, mit neuen Formen von Angriffen konfrontiert zu werden. Man rechne mit Vorgehensweisen, bei denen Sprengstoff an Orten mit großen Menschenansammlungen deponiert wird. Und er sagte ganz klar, Frankreich ist im Augenblick das Land, das am meisten bedroht ist. Daran bestehe kein Zweifel.
Wenn Krieg herrscht, veranstaltet man keine Tour de France. Die gab es zum Beispiel im Ersten Weltkrieg nicht und auch keine Fußballweltmeisterschaft.
Gibt der Sicherheitsexperte François Hesbourg zu bedenken, in Anspielung auf die Kriegsrhetorik von Präsident Hollande seit den Terroranschlägen. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, hat Innenminister Cazeneuve vorgestern angekündigt, Frankreich werde während der EM gar 90.000 Polizisten, Gendarmen und andere Ordnungskräfte einsetzen. Eine Zahl, die kaum zu überprüfen ist und die vor allem eine Realität nicht zum Ausdruck bringt. Frankreichs Sicherheitskräfte, die für den Monat der Europameisterschaft absolutes Urlaubsverbot haben, sind seit den Terroranschlägen vor 1,5 Jahren im Dauereinsatz, haben 1,3 Millionen Überstunden angehäuft und sind ausgeblutet. Ein Polizeigewerkschafter:
Wir haben zuvor in unseren Einheiten noch nie einen solchen Unmut erlebt. Tausende und tausende Stunden häufen sich da an, mit oft höllischen Arbeitszeiten und Ruhezeiten, die sie nicht einhalten können, bis zur völligen Erschöpfung der Beamten.
Und der Kriminologe und Sicherheitsfachmann Alain Boer sagt schlichtweg:
Es gibt nicht genügend Polizisten, Gendarmen und Soldaten, die ihre normale Arbeit verrichten und gleichzeitig für das Großereignis da sein können. Deswegen müssen wir mit Personal zusammenarbeiten, das nur aus dem privaten Sektor kommen kann.
Supplémentaires et complémentaires qui ne peuvent venir pour l'instant que du secteur privé.
Doch die privaten Sicherheitsfirmen hatten größte Schwierigkeiten, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden oder neue Mitarbeiter auszubilden. Personal, das etwa an den Orten eingesetzt wird, die Veranstaltern und Behörden am meisten Kopfzerbrechen bereiten, in den Fanzonen. Die in Paris zwischen Eiffelturm und Militärschule ist für fast 100.000 Menschen angelegt.
Cette Fanzone sera entièrement barrierée.
Die Fanzone werde von Barrieren umgeben und unzugänglich sein. Hinein komme man nur durch Sicherheitsschleusen und doppelte Kontrollen, sagte die Pariser Bürgermeisterin bei der Präsentation der Fanmeile, die sich die Stadt Paris 16 Millionen Euro hat kosten lassen. Drohnen werden eingesetzt, Dutzende Überwachungskameras installiert, Metalldetektoren und Spürhunde stehen bereit. 300 private Sicherheitskräfte sollen im Inneren der Zone für Ordnung sorgen. Theoretisch müssten es dreimal so viele sein. Doch selbst angesichts dieser Umstände will sich auch hier eine Passantin unweit des Eiffelturms den Spaß nicht verderben lassen.
Natürlich gibt es eine gewisse Furcht angesichts dessen, was passiert ist. Aber insgesamt, wir sind Franzosen, wir sind begeistert und es wird ein Fest. Wir sind doch ein freies Land. Wir dürfen feiern, wir leben in einer Demokratie, haben das Recht, uns zu bewegen, zu lachen, zu singen und vor allem schöne Momente mit unserer Nationalmannschaft zu verbringen.
Auch Alain Juppé, Ex-Premierminister und Bürgermeister von Bordeaux, wo die österreichische Nationalmannschaft ihr erstes Spiel austragen wird, gibt sich als Präsident der EM-Gastgeberstätte, zumindest in der Öffentlichkeit, optimistisch.
Es wird ein Fest sein. Es ist das drittgrößte Sportereignis der Welt. Alle Städte haben beschlossen, die Fanzonen aufrechtzuerhalten, weil es nicht in Frage kommt, den Drohungen nachzugeben. Wir werden uns nicht terrorisieren lassen.
Weitaus skeptischer zeigte sich der Pierre Lelouch, der Abgeordnete eines Pariser Wahlkreises in der französischen Nationalversammlung.
Das Fest sollte nicht in einem Drama enden. Angesichts des Drucks, der auf unseren Sicherheitskräften lastet, auch durch den Terrorismus und die sozialen Proteste, ist es nicht vernünftig, dass diese Fanzonen in Frankreichs Großstädten errichtet werden. Schon gar nicht an so symbolischen Orten wie dem Eiffelturm, wo man jeden Tag 92.000 Leute hinter einem Gitter platzieren wird.
Zu all dem kommt, dass der Ablauf der EM durch die sozialen Unruhen gegen das neue Arbeitsmarktgesetz gestört werden dürfte. Die Protestbewegung ist von Woche zu Woche radikaler geworden. Die Gewerkschaft CGT setzt nun auf alles oder nichts. Treibstofflager werden blockiert, Raffinerien nebst Atomkraftwerken bestreikt, Behinderungen bei der Bahn, den Pariser Verkehrsbetrieben, betrieben und im Flugverkehr stehen in Aussicht. Ganz zu schweigen von den regelmäßigen gewaltsamen Auseinandersetzungen mit trainierten Linksradikalen am Rande von Demonstrationen gegen das Arbeitsgesetz, bei denen in den letzten Wochen fast 400 Polizisten verletzt wurden. Frankreichs Innenminister hat angekündigt, dass mit Hilfe des immer noch geltenden Ausnahmezustands während der EM auch Demonstrationsverbote verhängt werden könnten, für den Fall, dass nicht mehr genügend Ordnungskräfte zur Verfügung stehen.
Die europäische Polizeiorganisation Europol mit Sitz in Den Haag ist intensiv in die Vorbereitungen dieser Fußball-Europameisterschaft eingebunden. Dass Terroristen versuchen werden, ein Attentat während der Zeit der EM in Frankreich zu verüben, gilt als ziemlich sicher. Entsprechend hektisch die europaweiten Vorbereitungen bezüglich Sicherheit. Einer der Beamten, die diese Arbeit koordinieren, ist der Österreicher Gerald Hesterer. Zwar sind Pläne und Strategien der Polizei zur Verhinderung von Anschlägen höchst geheim, diese Woche hat Europol aber Zahlen veröffentlicht, wie viele Attentate bisher vereitelt werden konnten, 205. Vieles ist nicht bekannt, heißt es seitens Europol. Über vieles können wir auch nicht berichten, aber wir halten Augen und Ohren immer und überall offen, um jegliche Gefährdung der Spieler, Zuschauer und Passanten bei dieser Fußball-Europameisterschaft zu verhindern. Aber kann man so ein Großereignis überhaupt wirklich sichern? Guten Abend, Herr Hesterer.
Grüß Gott.
Herr Hesterer, die große Frage bei dieser Fußball-Europameisterschaft in Frankreich wird sein, wie schützen wir die Besucher? Sie werden mir jetzt natürlich kein Konzept, keine Strategie und keine Taktik erzählen können, aber ungefähr irgendwas, dürfen Sie was sagen? Können wir uns was vorstellen?
Was Sie sich sicher vorstellen können ist, und das sagen die Franzosen ja selber, und erst vor kurzem der französische Premierminister, dass das ein äußerst risikobehafteter Veranstaltung ist. Die französische Polizei bereitet sich darauf vor, das ist gar kein Zweifel, ganz ausgezeichnet. Und natürlich arbeiten die zusammen nicht nur mit den Mitgliedstaaten, vor allem den Staaten, die dann auch Fußballmannschaften dort haben, sondern natürlich auch mit Europol.
Wie schätzen Sie denn das Bedrohungsszenario ein? 1,5 Millionen Gäste werden zur Fußball-Europameisterschaft erwartet. Die Franzosen selber schauen natürlich auch. Ist es so dramatisch, wie die französische Regierung andeutet, auf einer Skala von 1 bis 10, 11, 12, 13, 14?
Ich möchte jetzt keine Skalen sagen, aber es ist natürlich so, ja, dass der Premierminister, die französische Regierung, das nicht umsonst sagt. Die wollen ihre Leute, auch die Zuschauer, nicht verunsichern. Die sind sehr, sehr offen und sagen, es ist gefährlich. Mhm. Frankreich ist ein Anschlagsziel und natürlich die Fußball-EM ist besonders gefährdet, weil sie Symbolkraft hat.
Mhm. Immer wieder fährt die Öffentlichkeit nach Terroranschlägen, wie zum Beispiel denen von Paris vom vergangenen November oder Brüssel im März, von dramatischen Ermittlungspannen. Vor allem die belgischen Behörden haben offenbar Informationen gehabt über Attentäter, die nicht weitergegeben oder verknüpft wurden mit anderen Informationen. Können Sie uns erklären, wie so etwas möglich ist? Ihre Behörde sollte doch da auch, glaube ich, eingebunden sein, vor allem angesichts einer bekannten Bedrohung wie eben Belgien, Frankreich, überhaupt Europa.
Ja, leider erfährt die Öffentlichkeit oft nicht, wie viele Terroranschläge verhindert worden sind. Und da haben die belgischen Behörden sehr, sehr viel geleistet. Die haben erst im Vorjahr ein riesiges Verfahren gehabt gegen mutmaßliche, nein, nicht mehr mutmaßliche, sondern verurteilte Terroristen derzeit schon. Die Franzosen haben sehr, sehr viel gemacht. Ja, anscheinend nicht genug. Und das kann immer passieren. Es kann natürlich immer wieder was durch die Lappen gehen, aber die Bedrohung ist auch riesig. Wir haben alleine in der Europäischen Union 5000 Menschen, schätzen wir, die in das Kriegsgebiet zu IS gegangen sind. Und davon sind ungefähr ein Drittel zurückgekehrt. Die sind hochradikalisiert, die sind sehr, sehr gefährlich. Wir sprechen davon einer sehr, sehr großen Zahl. Wir sprechen noch nicht darüber, ja, über die Lone Wolves, die einsamen Wölfe, die radikalisiert worden sind über das Internet und dann Anschläge machen. Für uns klar ist, wir müssen aus diesen Ereignissen lernen, wir müssen das Beste daraus machen, ja, und wir müssen schauen, dass wir es verhindern.
Herr Hesterer, wie würde denn Europol die Bedrohungslage in Österreich so prinzipiell einschätzen? Können Sie dazu was sagen?
Grundsätzlich möchte ich nicht auf einzelne Staaten eingehen, das ist sicher die Sache der nationalen Behörden.
Mhm. Sind die USA eigentlich sicherheitspolitisch für Europol, für Europa ein Vorbild? Seit 9-11 gab es dort nur ganz wenige islamistische Attentate. Lässt sich erklären, warum?
Ja, das ist nicht ganz so richtig. Ja, wir haben erst vor kurzem San Bernardino gehabt. Das war auch ein sehr grausamer Anschlag, auch ein etwas, das herausgestochen ist, weil da jemand gemeinsam mit seiner Frau Leute umgebracht hat, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also es ist nicht so, dass in den Vereinigten Staaten nichts passiert. Wir können das auch nicht vergleichen. Wir haben auch unter den Europäischen Unionsstaaten verschiedene Situationen. Wir haben einige Staaten, da hat es Anschläge gegeben. Wir haben einige Staaten, da hat es Gott sei Dank bis jetzt noch keine Anschläge gegeben.
Aber das heißt nicht, dass nie was passieren wird. Ich glaube, von der Illusion muss man sich verabschieden.
Es ist eine gefährliche Situation, das ist keine Frage. Ja, und es ist so, dass wir jeden Tag ins Büro gehen und fürchten, dass was passiert. Aber wir hoffen halt, ja, oder die Polizeibehörden in den europäischen Staaten hoffen halt, dass sie das vorher verhindern können.
Sogenannte weiche Ziele, also Menschenansammlungen, wie jetzt zum Beispiel beim Public Viewing, bei der Fußball-Europameisterschaft, sind die überhaupt irgendwie schützbar? Wie verhindere ich als Exekutive, dass einer kommt mit einem Sprengstoffgürtel unter dem Hemd und sich in die Luft sprengt? Oder ist das einfach nicht verhinderbar und wir werden uns in Europa daran gewöhnen müssen? Lässt sich dazu was sagen von Ihrer Seite, Herr Hesterer, von Europol?
Natürlich nur ganz beschränkt, aber natürlich tut man das Beste, ja, dass man auch weiche Ziele schützt. Da ist natürlich ein Einsatzkonzept vorhanden, insbesondere in Frankreich. Die haben das auch schon ganz klar und deutlich gesagt, dass die auch Public Viewing Events sichern werden. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Möglichkeiten unter Umständen im Vorfeld. Das Wichtigste ist Datenabgleich, Datenaustausch, Zusammenhänge finden. Das geht eben am besten über Europol. Und dann mögliche Täter vielleicht schon im Vorfeld aus dem Verkehr ziehen.
Müssen sich Fußballfans fürchten, die nach Frankreich fahren?
Ich denke, wir sollten uns als gesamte Gesellschaft nicht fürchten. Das ist das ganz genau, was die Terroristen haben wollen. Die wollen unsere Gesellschaft, so wie wir sie kennen, vernichten, zerstören, uns Angst machen. Wenn wir Angst haben, egal wo, dann spielen wir ihnen in die Hände.
Gerald Hesterer von Europol in Den Haag, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Den Flüchtlingen aus Nordafrika und dem Nahen Osten ist die sozusagen bequeme Fahrt über die Türkei und Griechenland nach Europa derzeit versperrt. Also versuchen Menschen wieder vermehrt aus Libyen oder Marokko über die weitaus längere Route Richtung Spanien aufzubrechen. Erst gestern mussten wieder Dutzende Menschen gerettet werden, die in völlig unbrauchbaren Booten von der Küste Nordafrikas Richtung Europa gestartet waren. Das Wetter ist gerade schön, der Sommer kommt. Es werden in den kommenden Monaten noch viel mehr Boote mit Flüchtlingen unterwegs sein und immer wieder auch kentern. Marc Dugge über einen gefährlichen Weg nach Europa und was die spanische Politik zu tun gedenkt.
Wer Adolfo Serrano besuchen will, muss gute Reifen haben. Ein Schotterweg führt zu seinem Büro. Es liegt auf einem Hügel außerhalb von Tarifa, der kleinen Stadt auf dem Südzipfel der spanischen Halbinsel. Adolfo Serrano leitet hier die Seenotrettung.
Hier
sind wir im Kontrollzentrum. Es ist 24 Stunden am Tag besetzt, an jedem Tag im Jahr. Hier arbeiten die Lotsen für den Schiffsverkehr und die Seenotrettung. Durch sein Panoramafenster hat er einen weiten Blick auf die Straße von Gibraltar, durch die langsam schwere Frachter ziehen. Es dürfte das Büro mit dem schönsten Blick von Tarifa sein. Aber es ist auch der Ort, in dem am stärksten der Wind pfeift, sagt er. Der starke Wind macht Tarifa zum Sehnsuchtsort für Kitesurfer. Aber auch Migranten auf der anderen Seite der Meerenge träumen von Tarifa. Wir sind ganz nah an Marokko. Die kürzeste Distanz beträgt hier 14 Kilometer. An Tagen mit guter Sicht kann man den Leuten auf der anderen Seite quasi ins Haus gucken. Eine Nähe, die trügerisch ist und verführerisch. Immer wieder wagen Migranten die gefährliche Überfahrt und immer wieder scheitern sie. Adolfo Serrano dämpft die Stimme, um die Lotsen nicht zu stören. Hier koordinieren wir die Notfälle, sagt er. Er fährt mit dem Finger über einen Bildschirm. Dort bewegen sich kleine Symbole. Schiffe, die gerade die Straße von Gibraltar durchqueren. Adolfo kann sehen, in welche Richtung sie fahren und wie schnell. Mit einem Klick sieht er außerdem ihren Namen und wo sie herkommen. Ein spezielles digitales Kommunikationssystem macht das möglich. Die Migranten in ihren kleinen Booten haben kein solches System. Die Boote müssen eine Mindestgröße haben, um vom Radar erkannt zu werden. Oft handelt es sich ja um Schlauchboote von gerade mal 3 Metern Länge. Auf einer Entfernung von 20 Kilometern und bei hohem Wellengang kann unser Radar sie nicht orten. Wenn die Migranten in Seenot geraten, können sie von Glück sagen, wenn sie überhaupt auf dem Radarschirm auftauchen. Mehr als 500 Mal ist das Team von Alfonso im vergangenen Jahr ausgerückt und hat über 4000 Menschen in Seenot gerettet. In einem Drittel aller Fälle waren illegale Migranten betroffen. Das sind viele, wenn auch deutlich weniger als früher. Genauso wie der Zaun der spanischen Exklave Melilla ist auch die Straße von Gibraltar unüberwindlicher denn je. Dafür sorgen Patrouillen der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex, aber vor allem auch marokkanische Sicherheitskräfte. Marokko bekommt von der Europäischen Union viele Millionen Euro dafür, illegale Migranten von der Ausreise in die EU abzuhalten. Mit Sicherheitskräften und modernster Grenzschutztechnologie. Die Überfahrt nach Europa werde so immer gefährlicher, berichtet Rocío López. Sie arbeitet seit 14 Jahren als Krankenschwester beim Roten Kreuz von Tarifa und versorgt die Geretteten. Früher kamen mehr Menschen, vor allem mit Motorbooten. Das hat sich geändert. Heute kommen weniger. Dafür in kleinen Schlauchbooten, ja Spielzeugbooten eigentlich, jene, mit denen man normalerweise am Strand planscht. Da sitzen dann teilweise bis zu 12 Menschen drin. Das ist natürlich sehr gefährlich, vor allem hier in der Straße von Gibraltar, wo die großen Tanker langfahren. Wir wissen nicht, was da draußen auf dem Meer geschieht. Wir erleben nur die Menschen, die ankommen. Von denen, die nicht ankommen, erfahren wir nichts. Rocío erinnert sich noch an ihren größten Einsatz am 13. August 2014. Es ist der Moment, in dem das beschauliche Städtchen Tarifa eine Ahnung davon bekommt, was es bedeutet, wenn Marokko beim Grenzschutz nicht mehr mitzieht. Innerhalb von 36 Stunden kommen 1200 Migranten an, in dem kleinen Hafen von Tarifa. Die Afrikaner hatten sich in Dutzenden Gummibooten in Marokko auf den Weg gemacht und waren von der Seenotrettung aus dem Wasser gefischt worden. Nie zuvor hat Andalusien so einen Ansturm von Migranten erlebt. Elena Maleno vom Hilfsnetzwerk Caminando Fronteras sagt damals dem Fernsehsender Antena 3. Wir sind alle sehr überrascht. Die Menschen gingen zum Wasser und haben beobachtet, dass es keinerlei Kontrolle durch die marokkanischen Behörden gab. Nicht an der Küste und auch nicht im Wasser. Sie haben sich also organisiert, Schwimmwesten gekauft und sich ins Wasser begeben. Die Grenzöffnung, war sie Panne oder pure Absicht? Solche Situationen erleben die spanischen Grenzwächter immer wieder, auch in der spanischen Enklave Melilla. Dort gelang es Migranten schon öfters, die Grenze zu überwinden, weil die marokkanischen Grenzwächter Medienberichten zufolge bewusst wegsahen. Die spanischen Polizisten mussten den Ansturm allein bewältigen. Über die Gründe für die gelegentlichen Grenzöffnungen lässt sich nur spekulieren. Mal ist davon die Rede, dass Marokko Spanien politische Zugeständnisse abbringen wollte. Mal soll sich Marokkos König Mohammed VI. Über Spanien schlicht geärgert haben. Wie zum Beispiel in jenem August vor 2 Jahren, als spanische Polizisten die Yacht von König Mohammed anhielten, um sie zu durchsuchen. Den König erkannten sie erst, als der wutentbrannt Mütze und Sonnenbrille abnahm, hieß es. Mohammed beschwerte sich beim spanischen König. Einige Tage später kamen die mehr als 1000 Migranten in Tarifa an. Adolfo Serrano von der Seenotrettung. Wenn du hier viele Jahre arbeitest, dann weißt du, dass vieles auf die Migration Einfluss hat. Eine Rolle spielt immer auch die internationale politische Lage, die Beziehungen zwischen dem Herkunftsland der Migranten und dem Zielland. So kann natürlich auch die Lage auf dem Balkan oder in der Türkei hier ihren Widerhall finden. Mit der Zeit erkennt man Muster. Dieses und jenes ist passiert, also haben wir mehr Migranten. Passiert dieses und jenes, haben wir weniger. Daher muss Spanien größtes Interesse daran haben, mit Marokko gut klarzukommen. Denn das Land ist auf Marokko als Partner angewiesen. Nicht nur im Kampf gegen den Terror, sondern auch gegen die illegale Migration, so Spaniens Innenminister Jorge Fernando Díaz. Für Spanien ist Marokko von strategischer Wichtigkeit, seine Stabilität und seine Sicherheit. Vieles dieser Tage die Rede von Lampedusa Syriza und von Lesbos, vom zentralen und dem östlichen Mittelmeer. Keiner spricht vom westlichen Mittelmeer, weil es nicht Teil des Problems ist, sondern der Lösung. Aber das gibt es nicht umsonst, sondern weil wir verantwortungsvoll, professionell und engagiert unsere Arbeit machen. Bisher mag das westliche Mittelmeer, die Straße von Gibraltar, nicht Teil des Problems sein. Wenn die Balkanroute sich schließt, werden Migranten und Schleuser aber andere Wege suchen, nach Europa zu kommen. Möglich, dass sie auch wieder stärker Nordafrika ins Visier nehmen und dass dann wieder mehr Boote vor Alfonso Serranos Panoramafenster auftauchen. Marokko hat bisher die Grenze meist dicht gehalten, aber das Beispiel Türkei zeigt, welch hohen Preis Europa bereit ist, für geschlossene Grenzen zu zahlen, wirtschaftlich wie politisch. Das wird auch in Rabat nicht unbemerkt geblieben sein.
Sie nennt sich Route 28, da die Europäische Union zurzeit 28 Mitglieder hat und soll uns unsere Nachbarn und Partner in der EU näher bringen. Bei dem geführten Rundgang in Wien machen die Reisenden an polnischen, schwedischen, britischen, spanischen oder rumänischen Schauplätzen Station. Neben altbekanntem ist auch viel Neues zu entdecken, kulinarisch ebenso wie literarisch. Was in diesem Jahr als Pilotprojekt begonnen hat, soll künftig rund um den Europatag in allen EU-Hauptstädten stattfinden. In Wien hat sich Irene Suchy auf Europa-Rundreise begeben.
Katharina Moser arbeitet daran, Europa erleben zu lassen. Im Vorjahr hat sie mit ihrer Agentur Mosaik das Europakartenspiel Komm zu mir kreiert. Jetzt ist es Route 28, eine Europareise mitten in Wien. Es geht darum, Spuren europäischer Länder in Wien mit allen Sinnen zu erleben. Kostend, schmeckend, hörend, riechend. Als Großveranstaltung über den ganzen Tag soll Route 28 ab 2017 stattfinden. Am 29. April fand Route 28 erstmals statt, eine Wanderung quer durch das Zentrum Wiens, die bewusst machte, dass Europa längst in unseren Kindheiten, unseren Mahlzeiten, den Hör- und Lebensgewohnheiten Spuren hinterlassen hat.
Die Idee war eigentlich dieses europäische Gefühl, das viele junge Menschen aus ihrem eigenen Erleben kennen, dorthin zu bringen, wo es vielleicht Menschen gibt, die halt diese Erfahrungen nicht so machen. Das heißt wirklich auch das Publikum anzusprechen, das vielleicht eben selber nicht so europäisch ist oder sich jetzt auch nicht so sehr für europäische Veranstaltungen interessieren wird. Und die Idee ist eigentlich auch, das rund um den Europatag aufzuziehen, weil der Europatag so ein bisschen ein Stiefkind unter den, wenn nicht Feiertagen ist.
Route 28 ist ja die Veranstaltung, die erstmals gemacht wird, besondere Orte in Wien auszusuchen, 28 wegen der EU-Länder, einzelne Orte aufzusuchen, die mit der EU zu tun haben.
Erste Station Rumänien, vor der Büste des Psychiaters Constantin von Economo, im Arkadenhof der Universität Wien. Hier erklärt Rainer Köppel, Medienwissenschaftler an der Universität Wien, die seltsame Geschichte, wie Rumänien zu den Vampiren kam.
Man glaubt, jetzt Dracula ist der Name für die Vampire. Nein, das war der Beiname von Franceschek, aber es ging super. Der kleine Drache und irgendwie jenseitig, aber es hatte nichts mit Vampiren zu tun. Wenn Sie heute rausgehen auf die Straßen und sagen, wo wohnt der? Sagen alle Rumänien. Es ist ein Fall wie beim Sherlock Holmes. Man sagt, wo wohnt der Sherlock Holmes? In der Baker Street 221b. Da hat es auch nichts gegeben, bis sie das Sherlock Holmes Museum hingebaut haben, damit die Touristen nicht sinnlos herumstehen. So ist die Geschichte.
Dracula ist ein Roman des Iren Bram Stoker, der in der Figur des holländischen Abraham van Helsing, dem Vampirjäger Gerard van Swieten, ein Denkmal gesetzt hat. Van Swieten beendete im Auftrag Maria Theresias die grausamen Tötungen, die unter dem Vorwand des Vampirismus stattfanden.
Man versucht über diese Flatzepes-Schiene, ich spreche das sicher falsch aus, Sie sind aus Rumänien, sagen Sie es mir richtig. Flatzepes, der Fehler, der Dracula, wo hat er wirklich gewohnt? Die Geschichte in Rumänien ist so, dass auch in der Zeit des Kommunismus das natürlich radikal abgelehnt wurde und gesagt hat, das ist ein kapitalistischer, ideologischer Angriff auf uns, weil der Flatzepes war ja eigentlich ein Guter und hat nicht Blut getrunken und wir sind seine Nachfahren, wir sind stolz drauf. Mittlerweile ist jedem klar, dass das eigentlich super ist. Da kann man ein Hotel haben und da kommen die Touristen und sagen, ich war in Dracula-Hotel.
Bram Stoker dichtete die Geschichte einem rumänischen Grafen an und so wurden die Vampire als rumänische Wesen Weltliteratur.
Und der Roman fängt an mit den Worten, ich habe München, das ist ein Tagebuch, ich habe München am Abend des 1. Mai um 8.38 Uhr verlassen und kam am nächsten Morgen in Wien an. Der Zug hatte eine Stunde Verspätung. Was ich ja wunderbar finde, weil da kommt Wien in einem Text der Weltliteratur vor, aber nur im Zusammenhang mit einer Zugsverspätung.
Weniger zufällig als die Andichtung der Vampire sind die gegenwärtigen unternehmerischen Beziehungen zwischen Rumänien und Österreich.
Wir haben jetzt sehr viel gehört von Persönlichkeiten aus der Vergangenheit und ich darf hier nun sehr, sehr, sehr interessante Persönlichkeiten aus der Gegenwart Rumäniens begrüßen. Andras Lat, sie ist Co-Gründerin des Labels United Cultures. Ein Label, das sich zur Aufgabe gemacht hat, persönliche Geschichten von Migranten und Migrantinnen auf Schals sichtbar und tragbar zu machen. Alexis Eremir, sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin vom Impact Hub Vienna. Und dann haben wir Brad Rossmann. Er ist Unternehmer und Gründer von TEDx Vienna. Ja, was ist eure Geschichte?
Ich bin vor 6 Jahren hergezogen, bin aus Arad, Rumänien und bin eigentlich, kann man sagen, vielleicht der Protagonist aus Bram Stokers Meisterstück.
Sagt der gebürtige Rumäne Vlad Gotsman, Gründer von The Tomorrow, einem IT-Startup. Am Ende jeder Station, die also von den Mythen und Märchen um das Land und von den gegenwärtigen Partnerschaften erzählt, steht eine Aufgabe für die Reisegruppe von Route 28. Bei der Station Rumänien müssen alle einen Schal bemalen.
Ja, ganz besonders gut gefallen tut mir, dass der Vampir eigentlich österreich-ungarisch sein sollte. Und 3:0 für Rumänien gegen den Vampir. Und die verbindenden Hände in allen Farben.
Bei der Station Schweden wird es die Aufgabe sein, so schnell wie möglich ein IKEA-Billigregal zusammenzubauen. Vorher hört man alte Platten von ABBA und liest Pippi Langstrumpf.
Jetzt gehen wir nach Spanien zu Fuß, ja? Weil man kann alles in Wien haben. Wien ist eine Weltstadt, Wien ist die Heimat der EU.
Als nächstes gehen wir in die Schwarzspanierstraße, in die Privatwohnung zu einer spanischen Sängerin. Dort werden wir mal das Tanzbein schwingen, weil jetzt haben wir eh lang genug gestanden. Gruppe Grün, Aufbruch, mir nach.
Clara Blume empfängt in der Schwarzspanierstraße ihre Gäste.
Ich habe letztes Jahr mein Debütalbum hier in Österreich veröffentlicht und war auf Europa-Tournee und in den USA vor kurzem.
Im Pub in der Teinfallstraße kommentieren Eugene Quinn und Chris Cummings Europa aus britischer Sicht. Keine Nachbarländer, keine verschiedenen Währungen, keine diversen Biersorten und obwohl Great Britain Europa seine Sprache gab, will es sich jetzt zurückziehen.
You know, it's an amazing thing to live in the heart of Europe like that, to have 8 countries around you, which means that you got easy access. You were saying earlier on about the experience of going to a railway station.
Yeah, I mean, it's not quite as exciting yet. So if I go to the railway station here, I can get a train to Bucharest or to Rome or to Zurich or to Hamburg. And of course, in England, if we go to Peterborough or Wolverhampton, which is nice, but you know when you get off, it's going to be, they're going to speak the same language, it's going to be the same sort of shops, and it's still thrilling for someone from Britain to come to a country with all these borders. I cycle up to the Czech Republic to have a Czech beer, and yeah, and you pay different money and it's exciting, or we cycle off to Hungary for goulash. If there are 9 different language groups and cultures sort of surrounding your country.
There's a certain irony in that Britain gave to the world its language, its shared language, and yet is somehow retreating from the world. You know, that even if everybody's able to communicate now in English, still the British have this slight angst about engaging with the rest of the world. You know, to leave the European Union seems to me a very retro step in 2016, to walk away from trade agreements, but also from the engagement and curiosity that there is in being a part of Europe.
Neben der Freude über die Teilnahme von 180 Reisenden, die den ganzen Nachmittag lang vom Palais Ferstl aus bis ins Haus der EU in der Wipplinger Straße gegangen sind, steht die Zustimmung bei den Gästen aus Diplomatie, Wirtschaft und Politik.
Ich dachte mir nicht, dass es am ersten Mal beim Piloten das Bedürfnis so hoch war, hier mitzuwirken.
Das Wichtigste ist, glaube ich, bei diesen Stationen, dass man sozusagen das Herz der Leute erreicht. Also durch Kochen, durch Musik, durch Tanz, Literatur.
Genau. Was das Geniale ist, Europa hat bekannterweise ist in aller Regel im Kopf. und nicht im Herz. Und wenn ich jetzt plötzlich es schaffe, ein Format zu kreieren, wo ich das Herz anspreche, dann erwische ich deutlich mehr Menschen und wir kommen hoffentlich weg von diesem schrecklichen Wort Europa, eine Idee der Eliten.
Ich denke, man sollte unsere Politiker da einmal losschicken und mitgehen lassen, weil in der Bevölkerung ist mehr europäischer Geist, denke ich, als bei den mutlosen Politikern.
Mehr Beschäftigung mit der EU, vielleicht auch eine Empfehlung an die Politik. Irene Suchy war in Wien auf Europa-Rundreise unterwegs. Im Journal Panorama kommenden Montag geht es um verletzte Seelen. Die Wunden, die Flucht und Migration den Menschen schlagen, sitzen oft tief. Für heute, sagt Agathe Zuppern, danke für Ihre Aufmerksamkeit.